Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder richtiger Radiosender, Radio X, richtiger Tag für den Freitag im Monat, richtige Uhrzeit 16 bis 17 Uhr. Und daraus ergibt sich wie immer die richtige Radiosendung Umweltmagazin bei Radio X Greenpeace Frankfurt. Schon mal der Hinweis, wenn ihr früher weg müsstet oder überhaupt die Sendung nochmal nachhören wolltet, die steht morgen, ab morgen für 7 Tage unter Radio X plus 7 zum Nachhören bereit. Radio X ist 91,8 FM, DAB Plus und als Livestream unter radiox.de. Wir beschäftigen uns heute mal mit der Jahreszeit angemessen mit Klimawandel und dem Klimaschutz. Klimawandel und Klimaschutz, dynamische physikalische Prozesse treffen auf zögerliches politisches Handeln. Neben den tropischen Regenwäldern spielen die Meere eine bedeutsame Rolle im Hinblick auf den Klimawandel und den Klimaschutz. Die Meere sind CO2-Speicher und darüber hinaus Indikatoren für den Klimawandel. Wie beeinflussen, bestimmen die Meere den Klimawandel? Welche Prozesse laufen ab? Beispielhaft nehmen wir das heute als für die naturwissenschaftlichen Abläufe in unserer natürlichen Umwelt. Der rasant fortschreitende Klimawandel macht grundsätzlich ein entschiedenes Handeln der Politik und der Gesellschaften erforderlich. Was behindert eine konsequente und zielführende Klimapolitik? Welche Maßnahmen sind zwingend erforderlich, um die im Pariser Klimaschutzabkommen festgeschriebene 1,5-Grad-Grenze der Klimaerwärmung nicht zu überschreiten? Gast im Studio ist heute bei mir der Hans Möller. Er ist Diplom-Meteorologe und im Co-Kreis von ATTAC Frankfurt. Hans, schönen guten Tag.
Ja, hallo Otto, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier bin. Wir hatten ja schon mal eine Sendung seinerzeit über TTIP. Das ist jetzt ein bisschen eingeschlafen. Aber jetzt haben wir was Brandaktuelles, weil der Klimawandel, sage ich immer, ist jetzt auch bei uns meteorologisch geworden. Also der ist auch für Mitteleuropäer nicht einfach nur eine abstrakte Modellgröße, sondern wir erfahren den jetzt aktuell und erleben den auch, wie in anderer Weltregionen schon vor uns erlebt haben. Ne?
Ja, du hast jetzt meinen Vornamen schon mal andeutet. Ich sage jetzt noch Otto Gebhardt. Ich mache die Moderation heute. Okay, vielen Dank. War ein guter Einstieg, da brauche ich jetzt da nicht so lange nachhaken. Wir gehen jetzt gleich mal ins Thema. Also wie in meiner Einleitung bereits erwähnte, spielen die Meere beim Klimaschutz als CO2-Speicher und im Hinblick auf den Klimawandel eine bedeutsame Rolle. Sind die Indikatoren und vermutlich der Treiber beim Klimawandel schlechthin. In diesem Jahr wurde bereits mehrere, in Klammer traurige, Rekordtemperaturen gemessen. Im Osten des Golf von Mexiko Ende Juli an einer Messboje mehr als 38 Grad. Anfang August betrug die mittlere Oberflächentemperatur der Meere, also global betrachtet, 20,96, knapp 21 Grad, deutlich über dem langjährigen Durchschnitt für diese Jahreszeit. Im Jahresverlauf hatten wir auch hier im Mittelmeer und im Atlantik mehrere maritime Hitzewellen. Hans, welchen Einfluss haben die Meerestemperaturen auf das Klima?
Ja, Otto, das ist natürlich eine gute Frage. Ne? Und dass die Ozeane eine wichtige Rolle spielen, das sieht man ja schon mal allein bei einem Blick auf den Globus. Der größte Teil der Erdoberfläche ist von Wasser bedeckt. Und Otto, jetzt fragst du dich mal, weißt du genau?
Wissen abfragen.
Ja, du hast nämlich meine Einführung, die ich mir überlegt habe, mit diesem Einstieg völlig über den Haufen geworfen. Und deshalb ist das jetzt ein Revanche-Foul von mir. Und ich frage dich, ist der Anteil des Wassers näher bei 75, bei 70 oder eher bei 65%?
Also oder? Ich habe mal ganz früher im Kopf gehabt 3/4, aber irgendwann hatte ich mal so abgespeichert 2/3.
Ja, ist beides, daneben knapp sind daneben. 71%, habe ich jetzt nachgeguckt. Okay. Und das ist klar, dass das natürlich für das Weltklima eine große Rolle spielt. Allerdings, oder muss ich ein bisschen korrigieren, die Ozeane sind nicht der Treiber, es sind Treiber und Getriebene im Klimawandel. Ja, das ist, muss man sagen. Und zwar ist der Zusammenhang ein relativ einfacher. Je wärmer es wird auf der Erde, umso höher ist natürlich die Wasserverdunstung. Ja, das wissen wir ja vom Kochen. Ja, je mehr Power wir unter den Topf machen, umso mehr Wasser verdampft. Und jetzt sage ich mal was, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Das ist zwar naturwissenschaftlich recht einfach, politisch aber hochbrisant, was ich sage. Und ich muss aufpassen, dass ich den Klimaleugnern und Klima...
Abstreitern
hier nicht den Wasserdampf auf ihre Mühlen leite. Der Wasserdampf ist das kräftigste Treibhausgas, was wir haben. Ja? Also ungefähr 2/3 des Treibhauseffekts, den wir übrigens brauchen, ja, den natürlichen Treibhauseffekt auf der Erde, geht auf den Wasserdampf zurück. Aber trotzdem reden wir natürlich über Treibhausgase oder im Zusammenhang mit den Treibhausgasen völlig zu Recht von CO2 und Methan und anderen. Ne? Und wie der Zusammenhang ist...
Darf ich da mal jetzt kurz was einschieben, weil du meintest mit dem Wasserdampf auf die Mühlen. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass es Studien sind und nachgemessen wurde. Rund 90% der Wärme haben die Weltmeere aufgenommen, die eben, also 90% der Wärme, die der Mensch zum Treibhausgaseffekt beiträgt. Also insofern sind wir doch diejenigen, die das auch beeinflussen,
ja,
wie die Wärme, die Meere sich erwärmen. Genau. Es gibt ja auch Hinweise darauf, dass sie als CO2-Speicher immer mehr in den Hintergrund rücken, weil sie übersauert sind, also sprich schon zu viel CO2 beinhalten. Da kann man nicht sagen, dass wir nichts dazu beitragen.
Nein, das will ich ja auch nicht sagen. Aber trotzdem bleibt es dabei, dass in der Atmosphäre der Wasserdampf das stärkste Treibhausgas ist. Der wird allerdings, und jetzt mache ich mal ein technisches Bild, getriggert. Ja, getriggert durch die anderen Treibhausgase. Also man kann sich das so vorstellen wie im Transistor, wenn ich das mal so sage. Ja, da ist... Der Ozean ist der Emitter vom Wasserdampf, die Atmosphäre ist der Kollektor und die Treibhausgase, also CO2 und so, die sind sozusagen die Sperrschicht. Also die bestimmen dann praktisch, wie viel Wasserdampf aus dem Ozean in die Atmosphäre kommt über den Anteil der Temperaturerhöhung, die von den Treibhausgasen selbst kommt. Ja, das ist ein bisschen verwickelt und ich könnte das jetzt, schade, wir sind hier nicht im Fernsehen, könnte das jetzt anhand von einer Grafik darstellen, das ist die sogenannte Sättigungskurve des Wasserdampfs, das ist eine Exponentialfunktion. Ja, also das heißt, wenn wir die Temperatur um ein kleines Teil erhöhen, wird der Wasserdampf...
Entschuldige, wenn ich kurz unterbreche, aber es ist für mich zu Verständnis, welche Temperatur meinst du, die vom Wasser oder von der Luft? Weil ich meine, ich denke, es gibt da eine Wechselwirkung.
Ja, natürlich, das hängt ja miteinander zusammen. Die Temperatur der Luft geht ja ins Wasser und die Wassertemperatur, also ich rede im Moment über die Wassertemperatur. Okay, ne? Okay. Je höher die wird, umso stärker ist dann die Verdunstung. Aber da ja aus der Atmosphäre Wärme in den Ozean fließt, ist das ein rückgekoppeltes System. Ja? Und das ist halt eines der ganz großen Probleme, dass die Atmosphäre ein hoch rückgekoppeltes System ist und hinter diesen komplizierten Zusammenhängen kann sich jeder Klimaleugner leicht verstecken. Ja, okay. Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema hier.
Welche Auswirkungen hat es, wenn mehr Wasser in der Atmosphäre ist?
Ja, das hat eine doppelte Auswirkung. Einmal verstärkt es den Klimawandel, ne? Und dann hast du mehr Energie in der Atmosphäre selbst. Das ist allerdings dann thermodynamische Energie. Und da haben wir jetzt auch, sagen wir mal, auch wieder ein Erklärungsproblem, weil auf der einen Seite nimmt durch den Klimawandel der Energieinhalt der Atmosphäre zu, aber der große wettertreibende Motor, das ist nämlich das Temperaturgefälle zwischen, das globale Temperaturgefälle zwischen dem Ozean, zwischen dem Äquator und der Polregion, der nimmt ab. Und das führt dann genau zu den Effekten, die wir hier im Moment...
Also die Differenz in der Höhe der Temperatur ist...
Genau, ja, ja, weil an der...
Weil die Pole sich erwärmen...
Die erwärmen sich schneller als der Äquator. Ne?
Wird der auch wärmer?
Der wird natürlich auch wärmer, aber okay. Nicht so schnell, wie die Pole sich erwärmen, weil es da halt am kältesten ja, ist. Ja, okay. Ne? Und dadurch haben wir halt den Effekt... dass wir auf der einen Seite die Extremwetterereignisse zunehmen und gleichzeitig aber die Großwetterlage stationärer wird. Ja, und das bedingt sich gegenseitig. Wir erleben es gerade in Europa, Waldbrände im Süden und hier oben bei uns, auch dieses Jahr haben wir ein sehr niederschlagsreiches Jahr. Wir haben es ja gesehen jetzt auch in Österreich und Slowenien mit Überschwemmungen.
Ja. Also stationärer vom Wetter her, was du sagtest, bedeutet, dass sich Hochs und Tiefs länger halten und während früher es Hoch durch ein Tief verdrängt wurde, es Tief durch ein Hoch, aber genau. Die einzelnen Wettergrößen bleiben stabil,
es länger stabil. War wechselhafter das okay. Wetter, ne? Und weil sie halt stationär sind, sagen die Meteorologen, nehmen halt auch die Wetterextreme zu. Na, das ist ein etwas verblüffender Zusammenhang, aber das ist so.
Aber ich meine, ja, für mich jetzt als Laie nachvollziehbar, wenn mehr Wasser verdampft in der Atmosphäre ist, wird es wahrscheinlich schneller und stärker wieder runterkommen.
Ja, man könnte natürlich in einem statischen System könnte man sagen, naja, wenn die Luft das Wasser länger halten kann, dann bleibt es als Wasserdampf in der Luft. Aber die Atmosphäre ist ein dynamisches System. Also wir haben auch Hebungsprozesse. Und wenn die.
Was heißt Hebungsprozesse?
Naja, Wolkenbildung geht ja nach oben. Ach so, okay, ne? Also wenn man, okay. Kann man schön beobachten, wenn sich mal ein Cumulonimbus entwickelt, wie da die Wolken nach oben gehen. Das ist ein sogenannter Hebungsprozess. Ne?
Okay.
Und wenn dann die warme, gesättigte Luft nach oben geht, kühlt die ab. Und da kommt dann natürlich die ganze Bescherung, sage ich mal, wieder schlagartig zu uns zurück.
Ne? Und das lässt sich ja wahrscheinlich nicht voraussagen, wo das runterkommt.
Das ist genau das Problem, dass man das nicht so genau vorhersagen kann. Das hat mal ein Meteorologe sehr schön gesagt. Also wenn man Wasser kocht, ne, dann steigen ja irgendwann mal Blasen im Topf auf. Man weiß, die Blasen kommen, aber kein Mensch weiß genau, wo diese Blasen entstehen. Und so ähnlich, also nicht ganz so krass, aber so ähnlich kann man das auch in der Atmosphäre sehen.
Jetzt sind die, ist das Wasser generell ein Träger im Sinne von wenig flexibel, also dauert einfach länger, bis sich das Wasser erwärmt und demzufolge eben auch länger, bis es wieder abkühlt.
Nee, kann man so nicht sagen, weil die Erwärmung ist ja ein permanenter Prozess, ja.
Na, okay.
Also das ist läuft ja ständig und überall. Von daher wird die Verdunstung des Meerwassers beschleunigt. Ne? Und die Wolkenbildung, und das ist halt die große Frage im Moment in der Meteorologie, wird auch kontrovers diskutiert, kriegen wir in Zukunft mehr oder weniger Wolken, weltweit gesehen.
Okay. Ne? Ja, wo ginge der Wasserdampf dann hin?
Naja, der Wasserdampf könnte, also das wäre halt in einer wärmeren Atmosphäre, könnte er in der Atmosphäre bleiben oder aber er kondensiert aus, ja, durch diese Hebungsprozesse und fällt dann als Regen wieder auf die Erde zurück.
Wenn, jetzt greife ich nochmal das auf, was du so relativ am Anfang sagtest, Wasserdampf, 2/3 des Treibhauseffektes, wenn der länger verbleibt, der Wasserdampf in der Atmosphäre, würde das ja...
Das System
noch mehr aufhalten.
Ja, das ist ein positiv rückgekoppelter Zusammenhang.
Okay,
ja.
Okay.
Ja. Aber gut, dann dagegen ist dann wieder die andere Kraft, wäre die Wolkenbildung, weil die Strahlung abschirmt. Ja.
Von oben.
Und das ist halt die große Frage, ja. Was überwiegt, aber sehr wahrscheinlich überwiegt die Temperaturzunahme, ja, wie wir es im Moment erleben.
El Niño, Wetterphänomen, ist jetzt ja dieses Jahr wohl wieder, das ist etwas, was so zeitlich alle, ich habe jetzt heute Morgen zufällig im Radio in Deutschlandfunk gehört, alle 7 Jahre, inzwischen sind es viel kürzere Zeiträume, 3 bis 4 Jahre hat El Niño, wie groß ist der Einfluss, kann man das irgendwie
benennen? Der hat also, ja, der ist, sagen wir mal, auf den Pazifik beschränkt, ne, im Wesentlichen. Also das hat jetzt bei uns kaum eine Auswirkung, aber es hat Auswirkungen auf der Westküste Amerikas, geht angeblich inzwischen sogar hoch bis zu USA, ja, weil gerade dieses Jahr sich zwei
Effekte... Also Südamerika sind dann hoch nach Nordamerika.
Also, genau, ja, okay. Gut, Südamerika, klar, ne, okay. Da spielt sich ja der El Niño, spielt sich ja auch auf der Südhalbkugel ab, ne? Mhm. Aber die Wetterauswirkungen will man jetzt auch mit den Wetterextremen in USA, also diese Dürren und Hitzewellen, die es gerade in Kalifornien gibt, in Verbindung bringen. Ne?
Okay. Eine andere Frage ist, weiß nicht, ob du jetzt da was dazu sagen kannst, du bist ja der Physiker, das CO2, was ich vorher auch in der Einleitung sagte, es gibt ja wohl Hinweise darauf, dass die Meere selber weniger, immer weniger CO2 aus der Atmosphäre speichern, weil sie übersauert sind,
ja.
Sprich, bereits zu viel CO2 enthalten?
Ja, also das ist halt auch so, die Aufnahmefähigkeit der Meere vom oder von Wasser, muss man allgemein, wenn man physikalisch spricht, von Wasser für CO2 hängt mit dem pH-Wert zusammen. Und CO2 ist ja auch als Kohlensäure bekannt, ja, weil müssen die Leute, wissen ja auch viele vielleicht nicht, dass die Kohlensäure CO2 ist. Das heißt, je mehr CO2...
Die wir trinken.
Ja. Nein.
Okay, entschuldige, wenn ich da jetzt...
Ja, gut. Je mehr CO2 im Wasser ist, umso saurer wird es und umso weniger kann dann das CO2 im Ozean verbleiben oder aufgenommen werden. Ne?
Ja, ich meine, das wäre jetzt ein weiteres Thema für unsere Meeresfachfrau, die Ingrid Ahrens, die jetzt heute nicht da ist, weil das hat ja dann auch Einfluss auf die Meeresökologie, die Lebewesen da drin und
das
so weiter.
Das stimmt auch,
ja. Gut, vielen Dank mal, Hans, bis hierher. Jetzt mache ich etwas Musik, bevor wir dann dazu kommen, wie das mit dem politischen Handeln etc. aussieht. Die Musik wird heute so ein bisschen eine kleine Reminiszenz von mir an den Robbie Robertson, der vor ein paar Tagen verstorben ist. Und der war einer der Haupttreiber und Begründer der Band. Einfach nur Band haben sie sich schlicht und einfach genannt. Und von ihm habe ich jetzt, muss ich mal gucken, welchen CD-Player ich mir da ausgeguckt habe, Life is a Carnival. Klimaschutz, Klimawandel, dynamische physikalische Prozesse treffen auf zögerliches, nicht zielführendes politisches Handeln. Über dieses politische Nicht-Handeln oder Handeln wollen wir jetzt sprechen. Der Hans Möller ist noch bei mir. Der Expertenrat für Klimafragen hat... Also der Bundesregierung hat diese Woche seine Stellungnahme zum Klimaschutzprogramm 2023 der Bundesregierung vorgestellt. Demnach werden das Klimagesetz und das Klimaschutzprogramm bis 2030 CO2-Emissionen um 65% gegenüber 1990 zu reduzieren, dass das eben nicht ausreicht, was in dem Gesetz und dem Programm drinsteht, um das Ziel einer Netto-Null beim Treibhausgasausstoß bis 2045 zu erreichen. Die Klimaschutzlücken, also zwischen tatsächlichem Ausstoß und den Zielvorgaben, werden demnach größer. Vor allen Dingen im Verkehr und bei den Gebäuden sind die Defizite am größten. Zwar gibt es sowohl beim Verkehr, Stichwort Verbrenner aus, 49-Euro-Ticket, als auch bei den Gebäuden, hier die Förderung der energetischen Sanierung, Maßnahmen. Allerdings reichen diese nicht aus. Hans, was verhindert denn eine konsequente Klimapolitik, schlicht und einfach gefragt?
Ja, das gibt schon meines Erachtens systemische Gründe, die das verhindern. Ich habe ja vorhin gesagt, der Klimawandel ist auch jetzt bei uns meteorologisch geworden, eine erfahrbare Größe. Also der Klimawandel läuft allerdings schon wesentlich länger, aber es Klimasystem ist ein relativ träges System. Also das verträgt erstmal eine ganze Menge, bevor es anfängt zu reagieren. Aber wie bei allen trägen Systemen, wenn die dann mal in Bewegung sind, ja, dann ist es schwierig, die wieder zu stoppen. Und da haben wir das Problem. Also es gibt so Berechnungen, angenommen, es würde heute schlagartig kein Treibhausgas, also anthropogen von Menschen verursacht, in die Atmosphäre emittiert, CO2-Gehalt würde schlagartig gestoppt, dann würde allerdings die Atmosphäre noch ungefähr 12 bis 15 Jahre sich weiter erwärmen. Also systemisch gesprochen würde man sagen, das Temperatursignal folgt mit einer gewissen Verzögerung dem CO2-Signal. Und da haben wir natürlich ein politisches Problem. Wenn man heute Klimaschutzmaßnahmen effektiv umsetzen will, holt man sich richtig Ärger ein. Das sehen wir ja gerade am Heizungsgesetz, ja, was dem Habeck passiert ist, der hat sich richtig...
Also dem Klima-Wirtschaftsminister, ja.
Ja, Habeck passiert ist, der hat sich richtig Prügel eingeholt, haben natürlich auch ein paar, ich sag mal, technische Stockfehler gemacht, aber die waren nicht wirklich das Entscheidende, sondern das Entscheidende war, dass er einen Eingriff machen wollte in bestimmte Verhaltensweisen. Ja, der wollte einfach was ändern. Ja, er wollte sagen, hier die Fossile, wir müssen aus den fossilen Verbrennern aussteigen, auch bei der Heizung. Und das setzt natürlich Widerstände in der Gesellschaft im Gang, die sind ökonomischer Natur, aber auch politischer Natur, weil die Leute ihr Verhalten ändern müssten. Da kriegst du Ärger. Und das Problem ist, welcher Politiker holt sich heute Ärger für eine Maßnahme, deren möglichen positiven Folgen erst in 15 Jahren überhaupt erfahrbar sind. Ja. Unser parlamentarisches System, das denkt in 4 oder 5 Jahreszyklen und Parteien...
Legislaturperioden.
Die Legislaturperioden, ja, Wahlperioden. Und das muss sich natürlich ein Politiker überlegen. Ja, hängt mein politisches Überleben, hängt von der nächsten Wahl ab und nicht davon... wie sich der Klimawandel in 15 Jahren bewegt. Ne?
Also ja, aber gerade bei dem Beispiel, was du sagtest mit dem Heizungsgesetz, ich meine, da wird ja dann, sage ich jetzt mal, gezielt, Fragezeichen, bewusst, Fragezeichen, mit Fehlinformationen gearbeitet.
Das kam noch dazu, ja. Also wenn ich dran denke, hier, was es da hieß, dass man bei einer Wärmepumpe unbedingt ja eine Fußbodenheizung braucht und dann die Kosten bis in 100.000 Euro Regionen abschwören, ja, für ein Einfamilienhaus, das war eine ganz gezielte Fehlinformation, ja.
Ja, und auch die Aussage, dass die Heizungen rausgerissen werden.
Dass die Heizungen rausgerissen werden, ja, das war, also dass die aktuell rausgerissen werden sollen, ja, da wird mit allen Mitteln getrickst und getan, einfach weil man, wie gesagt, auch zum Teil an Gewohnheiten festhalten will. Aber die Gaslobby, klar, die arbeitet da natürlich auch im Hintergrund, ja, weil deren Geschäft würde ja dann auch wegfallen, ne, wenn man von fossilen Energieträgern weg wollten bei der Heizung. Ja, beim Verbrennungsmotor haben wir ja genau dasselbe auch. Ne.
Müssen wir die Wirtschaftssystemfrage stellen?
Ja, natürlich ist ich meine, wir wissen ja, dass wir in einer beschränkten Welt leben, ne, und die Ressourcen sowieso prinzipiell beschränkt sind. Also irgendwann mal, wenn man auch nicht genau weiß, wann, ist es sowieso mal Schluss mit den fossilen Lagerstätten, die ausgebeutet werden können. Aber unser Wirtschaftssystem ist halt auf stetiges Wachstum und vor allen Dingen auf Beschleunigung aller Vorgänge aus. Und ich sag mal so, wer Klimaschutz sagt, der müsste eigentlich für eine Entschleunigung des Lebens und eintreten. Das fängt bei dem Tempolimit an, ja. Geht aber auch in die Produktion, ja, in dem Sinne, dass man die Produktzyklen verlängern müsste, Produkte, die hergestellt werden, müssen länger haltbar sein, als das heute ist, wo Produktzyklen, wenn sie industriell geplant sind, auf optimalen Return of Investment geplant werden und nicht auf Langlebigkeit und Klimaschutz sind. Ne? Die Dinge müssten auch wieder reparierbar sein, das sind alles Sachen, da
also wir waren da schon mal in der Gesellschaft oder in der Industrie, Wirtschaft, Politik in mancherlei Hinsicht weiter.
In der Beziehung, ja, natürlich. Ja, da wurden auch, weil man auch zum Teil, sagen wir mal, technologisch noch nicht so weit war, berechnen zu können, dass zum Beispiel das Getriebe vom Auto im ersten Gang maximal 30.000 Kilometer halten kann. Okay. So, man hat die gebaut, ja, und dann waren die stabil. Heute haben die Ingenieure, die wissen genau, ja, wie lange sowas hält, ja, wird Material gespart. Und was auf der einen Seite natürlich auch wieder gut ist, wenn Material gespart wird, aber wenn gespart wird, damit es rechtzeitig kaputt geht, ja, wird es dann kritisch.
Ne? Also auch ein Plädoyer für eine andere Mobilitätsform. Jetzt gibt es aber auch, sagen wir mal, in der Gesellschaft auf individueller Ebene bereits Alternativen, das schöne Wort, sich klima- und umweltfreundlich zu verhalten. Wenn man Umfragen glauben darf und warum nicht, spricht sich ja sehr oft eine große Anzahl von Leuten für mehr Klima- und Umweltschutz ein. Es gibt eine neue Studie, eine Umfrage vom Umweltbundesamt, vom UBA und vom Bundesumweltministerium. Demnach sagen 85% der Befragten, sie nehmen den Klimawandel, die Auswirkungen sehr stark oder stark wahr, Stichwort anhaltende Trockenheit, Niedrigwasser, Dürre etc. Klima, Umwelt landet auf Platz 5 der Prioritätenliste. Sie befürworten auch einen Umbau, einen ökologischen Umbau der Wirtschaft, der soll aber sozialverträglich stattfinden. Klafft da eine Lücke zwischen dem Wollen und Handeln?
Kann man so sehen, ja. Aber wie gesagt, die Zusammenhänge sind halt auch sehr komplex, ne? Und es wird ja auch schon so ein bisschen argumentiert, Klimaschutz kontra Sozialverträglichkeit, das ist aber ein Unsinn, ja, weil die Auswirkungen des Klimaschutzes, die landen eigentlich hauptsächlich bei den sozial Schwächeren, ja, die sich eben keine teure Klimaanlage leisten können, die nicht fliehen können vor dem Klimawandel, ja. Insofern ist Klimaschutz, wenn man richtig betreibt, auch Sozialpolitik. Also ich sehe da den Widerspruch nicht, der wird künstlich aufgebaut, sondern was wir halt brauchen in unserer Gesellschaft ist eine massive Umverteilung von oben nach unten und dann können sich nämlich auch alle, sagen wir mal, mit den Folgen des Klimawandels, kann man die für alle abfedern. Ne? Also diesen Widerspruch halte ich für aufgebauscht und auch von interessierter Seite hochgehalten und auch befeuert.
Ja. Stehen wir da an der Kreuzung, entscheiden zu müssen, ob wir es selber noch bestimmen können, in welche Richtung wir gehen, oder, sage ich jetzt mal so verallgemeinert, die Natur es uns aufzwingt?
Kann man so auch nicht sagen, weil, wie gesagt, der Klimawandel ist ein dynamischer Prozess. Auch wenn wir jetzt bestimmte Schwellwerte überschreiten, ja, ist ja nicht so, dass man leben kann nach dem Motto, was ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich doppelt ungeniert, sondern es wird ja immer schlimmer, ja. Also man kann nicht sagen, ja, das 1,5-Grad-Ziel erreichen wir sowieso nicht, deshalb lassen wir alles sein, weil danach geht's ja weiter und die Folgen werden wesentlich schlimmer. Also es lohnt jede Anstrengung und man muss wirklich jetzt anfangen. Ja, das ist wichtig. Also nicht hoffen auf irgendwie einen Emissionshandel, der im Jahr 2027 überhaupt erst anfängt, oder ganz und gar hoffen, ja, dass man irgendwann mal eine geniale Erfindung hat, die mit einem Schlag den Klimawandel stoppt. Das wird's nicht geben. Ja, also zumindest ist das nach dem, was man heute weiß, nicht in Reichweite. Und wie ich die Sache einschätze und auch viele andere, wird es das auch nicht geben. Ja.
Ja, das war meine Frage, in die Richtung zielte das. Ich meine, solange wir haben ja die Instrumente, das war vorher, wo ich noch sagen wollte, es ist ja bei uns kein Wissensdefizit. Wir haben das Wissen und es ist ein Handlungsdefizit letztendlich. Also das ist das, was ich meinte, solange wir wissen, was passiert, haben wir auch die Möglichkeit, selbst zu handeln, oder es wird uns von der Natur auferlegt, wie wir handeln.
Das ist natürlich richtig. Ja, wenn wir nichts tun gegen den Klimawandel, das sehen wir ja. Ja, dann zwingt uns die Natur, die zwingt uns dann Handlungsweisen auf, denen wir folgen. Oder auch nicht. Ja, ich meine, man kann natürlich auch sagen, hier, wir, so, das Ganze ist eine Kraftprobe zwischen Mensch und Natur. Ja. Aber ja, wie die aus, wie die zum Schluss ausgeht, also das kann man schon an den Finger abziehen.
Ich habe da einen netten Spruch im Kopf, ich weiß nicht mehr genau, von wem ich den gehört habe, der ging: Wir können nicht so weitermachen, wenn wir so weitermachen. Wie sieht es in der Industrie aus? Allgemein wird ja gesagt, dass die auf einem guten Weg wäre.
Ja, auf einem guten Weg. Siehst du das so ähnlich? Auf einem guten Weg wohin und über welche Industrie reden wir? Also, wenn ich, sagen wir mal,
die
hier.
Wirtschaft.
Unser, sagen wir mal, unser, wie soll ich sagen, unsere Vorzeigeindustrie, die Automobilindustrie, sehe ich gerade die deutsche, kann ich sagen, wo ist da der gute Weg? Ja. Die ist mal wieder genau in der Situation, in der sie eigentlich schon seit Jahrzehnten ist, dass sie technischen, progressiven technischen Entwicklungen hinterherläuft. Also ich kann mich noch gut entsinnen an Anfang der 70er Jahre an das Gezerrsch um den Sicherheitsgurt, ja. Ich weiß, das haben, wissen die meisten wahrscheinlich heute gar nicht. Ich kann mich da aber noch entsinnen dran.
Dass die Autos mal ohne Sicherheitsgurt geboren wurden.
Dass die
wurden.
Gab, ja. Und als die dann eingeführt werden sollten, kann ich mich an einen Extremfall erinnern. Ich weiß gar nicht, wer den aufgebracht hat. Da wurde ein Unfallszenario erfunden, wo der Sicherheitsgurt das eigentliche Risiko ist, ja.
Okay.
Und dann ging es 10 Jahre später weiter, Anfang der 80er Jahre, um den Drei-Wege-Cut. Ja, das war auch ein Gewürge und Gezerrsch, bis die Japaner vorausmarschiert sind und wir zum Schluss den Eindruck hatten, wenn das so weitergeht, in den 80er Jahren fahren wir nur noch japanische Autos, weil die deutsche Automobilindustrie sich gewehrt hat. Und genau so sind wir heute auch, sind wir wieder mal bei den Fußkranken, was die Elektromobilität angeht. Ja. Das muss man leider sagen. Und da wird einfach ein Geschäftsmodell verfolgt. Ja. Die Autos werden immer dicker, immer größer, immer höheren Energieverbrauch. Und dann sagt man hinterher, ja, wo wollt ihr den ganzen Strom herkriegen? Ja, das ist wirklich ein Problem. Wo wollen wir den Strom herbekommen, wenn wir mit elektrisch heizen wollen, wenn wir die dicken SUVs fahren wollen? Ja, das geht nun wirklich nicht. Ja. Also da sehe ich, meine, es gibt Ansätze in der Industrie, ja. Aber ob das insgesamt auf gutem Weg ist, das kann ich nicht sehen. Oder dass es auf gutem Weg ist, kann ich nicht sehen. Sondern ich sehe halt, dass Geschäftsmodelle, die aktuell profitabel sind, einfach weiter betrieben werden. Letzten Endes auch, weil die Politik nicht wirklich die Rahmenbedingungen setzt, die letzten Endes ja auch die Industrie bräuchte, um einem bestimmten Pfad zu folgen. Ja, also da gibt es auch wieder so rückgekoppelte Effekte. Ne?
Also ich meine, die Frage von mir ging halt auch in die Richtung, weil so allgemein gesagt wird, dass die Wirtschaft, die Industrie ihre Sektorziele einhält. Das wäre jetzt nochmal ein besonderes Thema mit den Sektorzielen. Bleibt unterm Strich zu sagen, das Klimasystem ist, anders formuliert, die Politik ist träger wie das Klimasystem?
Ja, auf jeden Fall. Okay. Im Moment schon. Ja. Also erst war das Klimasystem sehr träge, aber das hat jetzt richtig Fahrt aufgenommen. Ne? Und dadurch, dass es am Anfang träge war, hat die Politik eigentlich keine, ich sage jetzt mal insgesamt die Politik, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, aber muss man mal etwas differenzieren eigentlich, aber jetzt so als Redensart benutze ich das mal, hat keinen wirklichen Handlungsbedarf gesehen, weil nach dem Motto, wir merken ja noch nichts, ne? Und jetzt merken wir es und hinken schon wieder hinterher.
Gut, vielen Dank, Hans, wieder mal bis hierher. Wir werden dann nachher im letzten Gesprächsblock drüber reden, was wir eigentlich machen, tun sollen, müssen, wie auch immer. Ja, weiter geht's mit der Band und dem Robbie Robertson und seiner Hymne an die Flüsse. Ja, das war jetzt mitnichten die Band mit dem River Hymn. Es war Van Morrison von der tollen CD The Last Waltz, Abschiedskonzert von der Band mit all ihren Wegbegleitern. Da waren sehr prominente Namen dabei. Ich hoffe, das Stück hat euch auch ein bisschen gefallen. Wir sprechen immer noch über Klimaschutz, Klimawandel, die Trägheit des Systems und der Politik. Wir hatten jetzt bisher mehr so die physikalischen Sachen besprochen im ersten Block, dann das politische Nichthandeln. Jetzt wollen wir mal drüber reden mit dem Hans Möller, was kurz-, mittel-, langfristige Maßnahmen wären, die erforderlich wären, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Auf politischer Ebene, Hans.
Es ist eine, also Die Abkehr von fossilen Energieträgern, ja, so ganz pauschal gesagt, das ist das Metathema, ja. Und anfangen müsste man auch mit einer Sache, die völlig aus dem Fokus geraten ist, der Energieeinsparung. Ja, genau. Das wird immer, der Energiebedarf wird einfach so als Datum in die Welt gesetzt und der muss halt einfach gedeckt werden. Das wird so nicht gehen. Ja, auf dem Energieverbrauchslevel, ja, auf dem die, sagen wir mal, Industrienationen leben, können wir nicht weitermachen. Da ist Energieeinsparung auf allen Ebenen ist eigentlich das Gebot der Stunde. Und es gibt aber Tendenzen, ja, dass die Energieeinsparung eigentlich kaum ein Thema ist. Ne? Also wenn ich, ein extremes Beispiel ist zum ist die Wohnungsheizung mit Wasserstoff. Das ist eine Energieverschwendung ohne Ende. Ja, solange es keine ausbeutbaren natürlichen Wasserstoffquellen gibt auf der Welt und die sind auch nicht erkennbar. Der Wasserstoff muss elektrisch hergestellt werden über Elektrolyse und hat da einen verdammt geringen Wirkungsgrad gegenüber der Wärmepumpe. Ja, also das ist ein völliger Irrweg.
Also müsste die Politik Rahmenbedingungen setzen, um eben auch in verschiedenen Lebensbereichen, ja.
Genau, müsste sagen, hier, es muss da und da Energie eingespart werden. Ne, und da sind wir dann wieder bei dem Stichwort Sektorziele, ne, die aufgeweicht wurden. Also da geht die Politik im Moment in eine völlig falsche Richtung.
Wie sieht es auf gesellschaftlicher Ebene aus?
Ja, da ist es natürlich so, Otto, und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich meine, jeder von uns hat ein kleines Stellschräubchen, wie er Klimaschutz betreiben kann. Also man muss nicht jeden Meter mit dem Auto fahren. Vielleicht kann man auch mal auf die eine oder andere Flugreise verzichten und kann vielleicht im Winter auch mal ein bisschen die Heizung runterdrehen. Das geht alles, ja, da hat jeder. Aber das ist nicht das Entscheidende, ja, ich will das nicht kleinreden, soll jeder machen. Aber das Entscheidende sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen wir leben. Ja, die geändert werden müssen. Ja, wir brauchen einen besseren ÖPNV. Hast du es ja schon angedeutet, ein ganz anderes Mobilitätsverhalten. Und da müssen ganz große, sagen wir mal, politisch Räder gedreht werden. Und wir dürfen uns hier nicht drauf einlassen, so nach dem Motto, wir sind alle kleine Sünderlein und deshalb passiert gar nichts, ja.
Ich möchte jetzt nochmal auf einen anderen Punkt, der vielleicht noch ein bisschen ein Reizthema sein könnte, die technischen Möglichkeiten. Da wird ja sehr viel geforscht, spekuliert, gemacht oder auch nicht gemacht. Stichwort Geoengineering, Geoengineering. Emissionen aus der Atmosphäre entnehmen, also die sogenannte negative Emission, und dann in leeren Öl- und Gasfeldern speichern. Es gab, habe ich dieser Tage gelesen, so ein Forschungsprojekt, Forschungsplan von der US-Regierung an US-Forschende, das sogenannte Solar-Geoengineering, das soll Schwefeldioxidpartikel, also Aerosole, mit Spezialflugzeugen in die Stratosphäre geschafft werden, die dann eben die Sonne verdunkelt, sprich die Einstrahlung verhindert. Das soll einen kühlenden Effekt haben, wie bei Vulkanausbrüchen, Wolken über den Ozean aufhellen, riesige Sonnenschirme.
Cool.
Der Hans
voll
lacht,
cool,
weil der Hans ist nämlich auch Techniker, der wird mir das jetzt alles
Ohren schlagen. Da bin ich eigentlich als Atmosphärenphysiker gefragt. Also okay. Wenn ich das höre, Schwefeldioxidpartikel. Also wir haben in den 70er Jahren, ja, haben wir gekämpft darum, dass der Schwefel aus der Atmosphäre kommt. Stichwort saurer Regen. Und jetzt fangen wir mit dem Kram wieder an. Also das ist ein völliger Wahnsinn. Also diese Idee speziell, ja. Aber auch dieses, gibt ja noch ganz andere Projekte, dass man irgendwelche Reflektoren in den Weltraum schießt und die Sonnenstrahlung dann wieder zurücksendet. Das sind zum Teil ganz witzige Ideen, aber das ist gegen den Klimawandel kein wirkliches Mittel.
Ja, ja, vor allem denke ich mir in den Dimensionen.
Zumal man ja dann auch gar nicht weiß, was bewirkt denn das jetzt wieder. Ja, das sind so Hoffnungs... sagen wir mal so, Hoffnungsprojektionen, die eigentlich im Ergebnis dazu führen, wir machen einfach so weiter wie bisher, weil irgendwann mal kommt die große technische Lösung. Ja, das war, das habe ich zum ersten Mal dieses Statement gelesen, Technik hat die Probleme geschaffen, Technik wird die Probleme lösen. Das war im legendären Kursbuch 33 im Jahr 1972. Okay. Ja. Okay. Da ist dieses Statement schon mal zitiert worden und wohin es geführt hat, sehen wir ja. Also es gibt die große technische Lösung nicht, sondern wir müssen auf allen Ebenen. Also
ich formuliere das von mir immer so, Wir versuchen Probleme, die durch eine bestimmte Technik entstanden sind, mit einer Technik zu lösen, die andere Probleme mit sich bringt.
Und vor allen Dingen die Verhaltensweisen nicht ändert. Ja. Und wir werden uns auch im Verhalten ändern müssen. Und das heißt aber auch nicht unbedingt Verzicht. Ja, das wird ja auch immer gern gesagt, hier Verzichts- und Verbotspolitik. Das ist es nicht unbedingt, ja, sondern wir müssen halt bestimmte Dinge anders machen. Und da ist die Entschleunigung so ein Meta-Stichwort, weil die Menschen leiden ja auch unter der Hetze des aktuellen Lebens. Ja, das geht auf der Arbeit los und geht auf der Autobahn weiter, ja, wo dieser ein Riesenstress, weil so gerast wird.
Aber jetzt möchte ich nur mal kurz auf den einen Punkt zurückkommen, bevor wir zum Ende kommen, weil es geht mal wieder leider gegen Ende hin. Diese Negativemissionen, wäre das nicht notwendig aufgrund der Gegebenheiten, dass wir versuchen, CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen?
Ja, schön wäre es, wenn es ging. Ja, hatten ja nichts dagegen. Nur aus der Atmosphäre direkt, also die paar... Das, ich meine, man muss ja überlegen, das sind Spurengase, ja, also Parts per Million, um die geht. Und versuch mal aus einer Million, aus einer Million Menschen 300 Leute rauszuholen, das ist auch nicht so einfach, ja. Was sicher sinnvoll ist, wenn man versucht, an starken CO2-Quellen, also in der Finanzindustrie, sag ich, in der Zementindustrie, da an der Quelle versucht, die CO2-Emissionen zu reduzieren und die, wenn das gelingt, sagen wir mal, die sicher in die Erde zu verpressen. Aber das sind alles Dinge, wo man auch noch nicht so genau weiß, gelingt es wirklich. Ja. Mhm. Also versuchen muss man es, versuchen soll man es, aber das sind kleine Tröpfchen, die das große Problem nicht lösen, sondern wir müssen wegkommen von den fossilen Energiequellen.
Also CO2-Vermeidung und so weiter.
Genau, ja. Also ich habe leider auch kein Patentrezept, ja.
Ja, Hans, vielen Dank, dass du im Studio warst und ich hoffe, es war für die Leute am Radio genauso informativ wie für mich. Und ja, vielen Dank. Bis irgendwann wird sich sicher mal wieder Gelegenheit ergeben, dass du hier uns informierst. Dankeschön.
Ich hoffe, ich habe nicht belehrt hier. Nein, es kam ein bisschen was an Informationen rüber.
Dummer Versprecher von mir. Das war wirklich nicht so gemeint. Ich fand es wirklich sehr informativ. Vielen Dank, wie gesagt. Ich habe jetzt für euch noch kurz zwei, drei Termine. Und zwar am Montag, 28.08. Beginn ist 19 Uhr. Gibt es einen Informationsabend zum U4 Lückenschluss Campus Westend. Die Veranstaltung findet statt im Saalbau Dornbusch, Eschersheimer Landstraße 142. Informieren könnt ihr euch unter www.bündnis-verkehrswende-frankfurt.de. Und dass wir nicht nur mental unterwegs sind, auch körperlich. Nächsten Freitag, 2.9. Beginn 20 Uhr, gibt es wieder die Bike Night vom ADFC Frankfurt. Los geht's, wie gesagt, 20 Uhr am Eisernen Steg auf der Stadtseite. Endlich mal am Abend und in der Nacht geschützt und ganz entspannt durch die Stadt zu rollen, zu treten, zu trampeln und so weiter und so fort. Und schließlich am 16.9. Samstag gibt es wieder den Parking Day, 10 bis 17 Uhr. Das sind verschiedene Initiativen, Verkehrsinitiativen, Umweltinitiativen, soziale Initiativen. Die Stadt ist mit der Stadtbücherei Mobilitätsfahrzeug unterwegs. Information mit Musik gibt es, Spiele und so weiter und so fort. Kommt vorbei, schaut euch das an. stattfindet es in der Ecke Fahrgasse Wegmarkt, das ist in der Nähe vom Dom, Parking Day 16.09. Vielen Dank von mir fürs Zuhören und ja, wie gesagt, ich hoffe, es war für euch hilfreich, informativ und wir können doch noch vielleicht was bewegen.